Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Jetzt ist richtig Herbst. Die Bäume werden bunt und die Blätter fallen herab. Kombiniert mit Spätsommersonnenstrahlen macht das den goldenen Oktober und die herrliche Herbststimmung aus. Aber langsam wird es auch frisch. Und das heißt, Heizungen prüfen. Denn sonst steigen eure Heizkosten und auch die Emissionen. Falls ihr die verhindern wollt, lohnt es sich auch, über einen Energiewechsel nachzudenken. Gerade wenn ihr mit Erdgas heizt, verursacht ihr sonst tonnenweise CO2 jedes Jahr. Echtes Ökogas, genauso wie Ökostrom und Wärmepumpenstrom, gibt es beim Ökoenergieversorger Polarstern. Das Besondere an Polarstern ist, dass ihr hier ausschließlich Tarife bekommt, die auf 100% erneuerbare Energie basieren. Selbst beim Gas. Das ist verglichen mit anderen Energieversorgern eine echte Seltenheit und ein riesiger Beitrag zu mehr Klimaschutz. Außerdem investiert Polarstern für jede verkaufte Kilowattstunde in den Ausbau der Energiewende. In Deutschland und in Ländern des globalen Südens, wie zum Beispiel Madagaskar. Zertifiziert vom Grüner Stromlabel und als Mitglied der Gemeinwohlökonomie. Wenn ihr das genauso super findet wie wir, dann schaut doch mal bei Polarstern vorbei. Auf polarstern-energie.de findet ihr alle Infos und Tarife. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure erste Jahresrechnung. Gerald und Francesca Knaus haben ein Buch geschrieben. Welches Europa brauchen wir, fragt das. Und das passt doch ganz wunderbar zum Tag der deutschen Einheit. Die deutsche Einheit ist nämlich ein kleines Wunder gewesen. Und ein noch viel größeres Wunder ist die europäische Integration. Aber so richtig gewertschätzt werden beide nicht. Wobei, immerhin feiern wir die deutsche Einheit einmal im Jahr, heute am 3. Oktober. Aber wann feiern wir eigentlich dieses Europa? Genau das werden wir in der kommenden Stunde tun. Und zwar zusammen mit dem Gründungsdirektor der European Stability Initiative, Gerald Knaus. Er ist gern gesehener Experte, auch schon hier in der Wochendämmerung, zu den Themen Migration, Europa, Flucht und Menschenrechte. Er hat Philosophie, Politik und internationale Beziehungen in Oxford, Brüssel und Bologna studiert und ist Autor mehrerer Bücher. Zusammen mit Rory Stewart, Can Intervention Work, ein Buch über Militärintervention, nachdem er viele Jahre auf dem Balkan gearbeitet hatte. Dann kam Welche Grenzen brauchen wir? Über Migration und Flucht. Und jetzt eben ganz neu, zusammen mit Francesca Knaus, Welches Europa brauchen wir? Francesca Knaus ist im Jahr 2000 in Österreich geboren, in Istanbul, Cambridge und Paris aufgewachsen und Gründerin der European Debate Initiative, einer Jugendorganisation mit Sitz in Kopenhagen. Seit 2021 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag zu Außenpolitik und Menschenrechten. Francesca konnte leider beim Gespräch nicht dabei sein, das wir übrigens am Montag bereits mit Gerald Knaus online aufgezeichnet haben. Und genau das könnt ihr jetzt hören. Sie schreiben in ihrem gemeinsamen Buch: Wir sind überzeugt, dass wir dringend eine andere Debatte über Europa brauchen. Und genau diese Debatte versuchen wir hier so ein bisschen reinzubringen in die Sendung. Das Buch muss man trotzdem lesen, aber sie sind ja viel gereist, auch mit ihrer Tochter. Und sie beschreiben, wie sie in Vilnius waren, wie da sozusagen das demokratische Europa zu sehen ist und nebenan das autokratische Europa in Belarus. Was kann man an Litauen zeigen?
Also ich glaube, wir brauchen, und das ist das Ziel des Buches, zwei Veränderungen in der Art, wie wir heute im Jahr 2025 über Europa reden. Das eine ist, wir müssen uns viel mehr bewusst sein der enormen Gefahren, die, das versuchen wir zu beschreiben, für das demokratische Europa heute größer sind als in irgendeiner Zeit seit 1949. Als damals die Institutionen geschaffen wurden, die dann jahrzehntelang einen demokratischen Frieden ermöglicht haben. Aber zum Zweiten müssen wir uns auch bewusst sein, und da kommt Litauen und Vilnius ins Spiel, dass wir anders über das, was da erreicht wurde in den letzten Jahrzehnten, kommunizieren. Und zwar konkret, anhand von Beispielen, Geschichten. um zu zeigen, was dieses politische Wunder ist, das wir jetzt vor seinen Feinden zu verteidigen haben. Und wer heute nach Vilnius kommt und wer dann in den Museen der Stadt, dem ehemaligen Gestapo und dann KGB-Hauptquartier oder einem Museum über einen jüdischen Künstler, der im Ghetto als Teenager seine erste Ausstellung hatte und dann einer der wenigen war, der überlebt hat, oder über die Geschichte der Massendeportationen, der Verschleppungen von 100.000 Menschen aus den baltischen Staaten durch die Sowjetunion. Wer diese Geschichte entdeckt und dann das heutige Litauen, Vilnius als lebensfrohes Land, als wohlhabende Stadt, als Teil der NATO, Teil der EU, Teil des Euros, Teil des Schengen-Raums, versöhnt mit den demokratischen Nachbarn, zum Beispiel Polen, mit dem es in der Zwischenkriegszeit enorme Spannungen gab. Wer dieses Litauen sieht, das sich in den letzten Jahrzehnten wirklich wie in einem Wunder entwickelt hat und dann erkennt, dass diese Entwicklung die gleiche war in Rumänien, in Polen, in Estland und in den Jahrzehnten davor in Portugal und Griechenland und Irland und Spanien, der erkennt ganz konkret, was es heißt, sich zu diesem demokratischen Europa und seinen Institutionen zugehörig fühlen zu dürfen. Und das ist jetzt in Gefahr. Und in Litauen kann man das konkret sehen. Es sind nur 25 Kilometer bis zur Grenze von Belarus, wo seit 2009 die russische Armee mit Belarus gemeinsam alle paar Jahre riesige bedrohliche Manöver abhält. Und seit einigen Jahren auch in den russischen Medien die Drohungen gegenüber den baltischen Staaten immer stärker werden. Also das Wunder Europas, was wir verteidigen müssen, wie unglaublich es ist vor dem Hintergrund der Geschichte, aber auch die Gefahren für Europa, all das sieht man in Vilnius, das zufällig auch noch von französischen Geografen 1989 zum geografischen Mittelpunkt Europas bestimmt wurde. Also unweit der Hauptstadt gibt es eine Säule und die sagt, hier ist die Mitte Europas. Und tatsächlich kann man in Vilnius so ziemlich alles ablesen, worum es für uns alle in Europa heute geht.
Wie haben wir das eigentlich geschafft, dieses Wunder, an dem wir ja selber auch beteiligt waren seit 1949, wie haben wir Trottel es geschafft, dieses Wunder so sehr der Gefahr auszusetzen, der es jetzt ausgesetzt ist, wie Sie sagen? Was haben wir übersehen unterwegs?
Also ich glaube, wir haben zwei Dinge übersehen und eine Sache hat uns tatsächlich überrascht, die hatte niemand auf dem Schirm. Aber auch da haben wir uns viel zu langsam umgestellt oder vielleicht tun wir es immer noch nicht. Was wir übersehen haben, ist zum einen die wachsende Gefahr durch ein aggressives Russland. Das ist etwas, ich zitiere in dem Buch Max Frisch, der in seinem Theaterstück Biedermann und die Brandstifter sagt, also einer der Brandstifter, der dann am Ende des Haus des Gastgebers, einen Fabrikanten Biedermann, niederbrennen lässt, zerstört, sagt an einer Stelle, nichts ist so effektiv wie die nackte Wahrheit, denn die glaubt man nicht. Also diese Brandstifter sagen Biedermann, was sie im Grunde genommen vorhaben. Er glaubt es nicht und als er es dann beginnt zu glauben, denkt er, um sie davon abzuhalten, besänftigt er sie, am Ende gibt er ihnen die Zündhölzer, mit denen sie sein Haus niederbrennen. Und so verhält es sich mit Putin. Also Wladimir Putin hat in Tschetschenien, und damit begann er seine Karriere, einen der brutalsten und grausamsten Kriege geführt. In Tschetschenien sind in den zwei russischen Kriegen dort mehr Zivilisten ums Leben gekommen. Ja, dreimal so viele Zivilisten ums Leben gekommen, auf die Bevölkerung gerechnet, wie im Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Also das war enorm brutal, aber es war innerhalb von Russland. Dann kamen die Interventionen im Ausland, seine Niederschlagung der kritischen Stimmen im Land. Wir zitieren und beschreiben eine der Heldinnen des Buches, Anna Politkovskaya, die russische Journalistin, die dann in ihrem Haus vor dem Fahrstuhl in Moskau ermordet wurde, weil sie in Büchern so klar wie kaum jemand schon 2003, 2004 gewarnt hat vor dem aggressiven, gefährlichen Russland, das da entstanden ist. Dann kam der Krieg in Georgien 2008. Seitdem stehen russische Soldaten mitten in Georgien, haben zwei Gebiete anerkannt, die sich von Georgien abgetrennt haben. Ich war erst vor kurzem an der Grenze in Südossetien. Das ist wenige wenige Dutzende Kilometer von der Hauptstadt Tiflis entfernt. Da ist eine große Kaserne des russischen Geheimdienst FSB und da sind Soldaten. Und dann kam die Ukraine 2014, die Annexion der Krim, die von Russland ja vorangetriebene. Das waren russische Staatsbürger, die das angetrieben haben. Der erste sogenannte Premierminister der sogenannten Republik im Osten der Ukraine in Donetsk war ein Russe, sein Stellvertreter war ein Russe, die Militärs waren Russen. Und sie haben später sich gebrüstet, wie sie da diesen Krieg im Auftrag Moskaus losgetreten haben. Und dann begann die Folter und all das haben wir bis 2022 nicht wahrnehmen wollen. Und das ist jetzt eine dieser drei Gefahren. Die zweite betrifft die identitären Parteien, die in unseren Ländern entstanden sind und die sich jetzt anschicken, an die Macht zu drängen in vielen unserer Demokratien mit einer realistischen Chance, bei Wahlen Erste zu werden und diesen europäischen Konsens von innen zu zerstören. Und das dritte, unerwartete, war 2016 der Wahlsieg von Donald Trump. Aber hier muss man sagen, dass wir beim zweiten Mal, als er 2021 wieder Präsident wurde, mit einer noch radikaleren Agenda, die er auch im Wahlkampf schon angekündigt hat und die für Europa extrem gefährlich ist, dass wir da immer noch nicht vorbereitet waren, auch das geht auf die Kappe eines fehlenden strategischen Denkens. Und ich würde mit einem Satz zusammenfassen, wir haben vergessen, in historischen Zusammenhängen zu denken und erkennen daher nicht, dass dieser demokratische Friede in Westeuropa seit 1950, der dann in Mitteleuropa seit 1990 durch die Erweiterung ausgedehnt wurde, dass der historisch gesehen ein Wunder ist, unglaublich unwahrscheinlich, dass so viele Demokratien so lange friedlich zusammenleben. Und das haben wir vergessen und daher ist uns erst jetzt brutal bewusst gemacht geworden, dieses Wunder ist gefährdet, von innen und von außen.
Was hat uns das alles vergessen lassen?
Naja, das Wunder besteht darin, um es konkret zu machen, in Luxemburg fürchtet sich heute niemand vor Deutschland. Und in Polen gibt es ein paar nationalistische Spinner, so sehen wir sie noch, so sehen sie auch die meisten Polen, die sagen, Deutschland hat sich nicht geändert, aber die allermeisten Polen fürchten sich nicht vor Deutschland. Und Rumänen und Bulgaren oder Rumänen und Ungarn, trotz ihrer Konflikte in der Vergangenheit, Litauer und Polen, Österreicher und Italiener, auch die haben keine Pläne in der Schublade irgendeines Verteidigungsministeriums, in dem in irgendein Szenario steht, wo diese Länder wieder in Konflikte miteinander geraten. Es ist undenkbar geworden. Also dieser unglaubliche Erfolg eines Konzepts, das sich ja Leute mal ausgedacht haben, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, das gab es ja vorher nicht. Wie man es schafft, Krieg undenkbar zu machen zwischen Nationen mit einer Geschichte voller Kriege, voller Rivalitäten, die man alle ausgraben könnte, alle Mythen von vergangenen Niederlagen und Beleidigungen und Kränkungen und Kämpfen. Trotzdem ist es gelungen, Krieg undenkbar zu machen. Das ist das Wunder und das hat uns blind werden lassen dafür, dass dort, wo in Europa, und das beschreiben wir ja in unserem Buch, diese Institutionen nicht präsent waren. Also nicht die EU, nicht die NATO. Die Schweiz und Liechtenstein sind jetzt nicht in der EU, aber die sind in Schengen, also mitten in der EU, die zählen da dazu. Aber wer da nicht drinnen war, seit 1990, seit dem Ende des Kalten Krieges, gab es Kriege, Bürgerkriege oder massive Repression und Gewalt in jedem Land, das nicht das Glück hatte, bei der EU und bei der NATO dabei zu sein. Und die NATO ist noch wichtig, da haben wir uns darauf verlassen, niemand greift dieses mächtigste Militärbündnis der Welt je an, weil es so mächtig ist, das war die Idee der Abschreckung, keiner greift die NATO an, und haben nicht gemerkt, dass sich die Europäer dabei letztlich weiterhin vor allem auf die Amerikaner verlassen haben. Und heute erkennen wir, dort, wo keine EU und keine NATO sind, gab es seit 1990 ununterbrochen Kriege und die EU und die NATO, die Grundlagen unseres Friedens und auch noch der Europarat und die Menschenrechtskonvention, ja auch 1949 gegründet und die Menschenrechtskonvention 1950 ratifiziert, auch die sind heute alle in Gefahr. Und wenn die nicht mehr bestehen, dann gibt es keinen wirklichen Grund, warum das, was wir im dunklen, kriegerischen, gefährdeten Europa der Kriege seit 1990 erlebt haben, warum das nicht auch anderswo wieder zurückkehrt.
Wenn ich im Alltag mit inneren Feinden der Europäischen Union rede, weisen die mich immer wieder darauf hin, dass es nicht die EU gewesen sei, die hier Frieden gebracht hätte und Wohlstand gebracht hätte, sondern dass es die NATO gewesen sei und wir darum diese Europäische Union ohne weiteres wieder auflösen könnten, weil wir ja die NATO noch haben. Haben Sie ein Gegenargument für mich? Abgesehen davon, dass wir die NATO jetzt nicht mehr zu haben scheinen.
Das Erste ist, wir die NATO hat ein Fundament, das ist die Idee, sehr, sehr einfach erklärt, dass sich die Staaten vor dem Krieg zu einem Bündnis zusammenschließen und nicht wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg die Alliierten erst nach oder mitten im Krieg. Und dass man dadurch Angriffe einfach abschreckt, weil man zu stark ist und dann greift keiner an. Und Artikel 5 ist da der Schlüssel, das Versprechen, dass ein Angriff auf ein NATO-Mitglied als Angriff auf alle gesehen wird. Jetzt muss man dazu sagen, bei der NATO, und ich komme gleich auf die EU zurück, aber bei der NATO ist es so, Artikel 5 führt nicht zu einer automatischen Beteiligung in einem Krieg. Also die Amerikaner haben den NATO-Vertrag auch nur ratifiziert, weil es so geschrieben wurde, dass weiterhin politisch entschieden wird, ob die Amerikaner dann zur Hilfe kommen. Also man kann sich darauf nicht wirklich verlassen. Jetzt war das so erfolgreich.
Moment, sagen Sie gerade, man konnte sich eigentlich noch nie wirklich darauf verlassen?
Nein, man konnte sich ab 1950 dann darauf verlassen, weil dann die Amerikaner auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges ihren bekanntesten General Eisenhower nach Paris geschickt haben. Da war damals das NATO-Hauptquartier. Und gesagt haben, jetzt haben wir diesen Vertrag, wir brauchen aber auch die Organisation, also das O in der NATO, die Nordatlantische Organisation. Und Eisenhower hat das dann aufgebaut und es war dann die enorme Präsenz von Hunderttausenden amerikanischen, kanadischen, belgischen, französischen, britischen Soldaten. Die Franzosen haben sich ja dann aus dem Militärischen zurückgezogen, blieben aber politisch in der NATO drinnen. Aber die anderen standen dann eben in Westdeutschland entlang der Konfrontationslinie und auch Tausende in West-Berlin. Und diese Organisation hat dann die Glaubwürdigkeit hergestellt. Also es war nicht nur das Versprechen im Vertrag, es war auch nachweislich für jeden, der hingeschaut hat, die gemeinsame Vorbereitung der Länder, die alle eine gemeinsame Gefahr gesehen haben. So, und jetzt ist die große Frage, ist das heute, trifft das heute auf die Amerikaner noch zu? Aber die EU hat eine ganz andere Geschichte. Die große Erweiterung der EU, die größte Erweiterung fand ja nach dem Ende des Kalten Krieges statt. Also, dass die Europäische Union eine Antwort blieb, auch in den 90er Jahren, gegen die Gefahr von Krieg und Konfrontation, war das Hauptargument, dass Politiker wie der große Dissident und Schriftsteller und dann Präsident der Tschechischen Republik, Václav Havel, und wir beschreiben diesen Kampf um die Erweiterung, den Havel und andere geführt haben, mit dem Argument, das brauchen wir, um sicher zu sein. Denn auf dem Westbalkan hat man schon in den 90er Jahren, und ich habe 4 Jahre in Bosnien gelebt, ich war lange in Bulgarien, ich habe auch im Kosovo gearbeitet, das habe ich alles noch gesehen, wie da, wo es diese Institutionen nicht gab, eben Völkermord in Srebrenica, Vertreibungen von Millionen Menschen, Massaker, Kriegsverbrechen stattgefunden haben. Und die Idee nach diesen Balkankriegen, vor allem nach dem letzten Kosovo-Krieg, wo die NATO zum zweiten Mal außerhalb ihres Gebiets militärisch eingegriffen hat, 99 im Frühjahr, daraufhin gab es einen Gipfel in Helsinki und davor schon einen Gipfel in Sarajevo. Da war ich zufällig dabei in Sarajevo damals, dort habe ich gearbeitet und da bin ich reingekommen und da saßen dann die ganzen, Bill Clinton war dort und der russische Premierminister und Schröder und andere, der deutsche Kanzler, und haben gesagt, die Stimmung war so, wir müssen jetzt mit diesen Kriegen, das muss beendet sein. Wir lösen das durch eine große Erweiterung. Und tatsächlich war ja dann die große Erweiterung, die Ende 99 beschlossen wurde, wo die Europäische Union mit 12 Ländern Verhandlungen führte, die dann alle beigetreten sind, war vor allem auch wieder unter der Perspektive, wir wollen diese Zone des Friedens ausdehnen. Und unglaublich erfolgreich. Also die Vorstellung, dass eine Auflösung der Europäischen Union nicht sehr schnell zu Spannungen führt, die zumindest so groß sind wie heute zwischen Kanada und den USA, wo die Kanadier den Amerikanern nicht mehr trauen können und wirklich auf einmal in Angst lebten seit Anfang dieses Jahres angesichts eines erratischen, unberechenbaren Nachbarn. Oder viel schlimmer, nämlich das Misstrauen zwischen Ländern Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, sogar Italien, Slowenien. Das waren Konflikte, über die man in der ersten Hälfte der 90er Jahre berechtigte Angst hatte, dass die wieder ausbrechen. Und dass das undenkbar wurde, ist der größte Erfolg der Europäischen Union und nicht in den 50er Jahren, sondern in den 90er Jahren.
Das heißt, ich habe hier nämlich die Frage stehen, diese europäische Idee ist ja quasi das Gegenteil von der Idee oder von dem Prinzip des Rechtes Stärkeren. Und meine Frage war, warum sich die Stärkeren überhaupt darauf eingelassen haben. Aber die Antwort ist für den Frieden, oder?
Für den Frieden und für den Wohlstand.
Stabilität und Wohlstand.
Stabilität für, also das wir beschreiben, weil ich glaube, diese, sagen wir, der europäische Friede beruht auf diesen drei Säulen. Die europäische Gemeinschaft, also die erste 52 für Kohle und Stahl, dann für Wirtschaft und dann wurde daraus die Europäische Union. Also die europäische Integration als eine Säule, die NATO mit der Idee der Abschreckung von Angriffen von außen als zweite Säule und als ideelle Säule die Menschenrechtskonvention und der Europarat und der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Diese drei Säulen haben ihre Erwartungen eigentlich alle zunächst einmal übererfüllt, auch wenn heute Krisen bestehen. Aber die Grundidee war, dass es allen nützen muss. Und wir beschreiben in unserem Buch aus dem Grund auch, wieso die eigentlich überhaupt erst entstanden sind. Also, dass Frankreich wenige Jahre nach dem Ende des Krieges Deutschland anbietet, das Land als gleichberechtigt zu behandeln. Also zu sagen, die, die noch wenige Jahre davor in Paris als Besatzungsmacht eigentlich vorhatten, unsere Hauptstadt in die Luft zu sprengen, die sind jetzt der Partner, auf den wir uns dauerhaft verlassen können. Diese Vision beruhte auf zwei Ideen eines großartigen Mannes, der wirkliche Held unseres Buches, der französische Cognac-Verkäufer und später Beamte und später hatte er seine Denkfabrik, seinen eigenen kleinen Verein, Jean Monnet. Und Jean Monnet hatte eben die Idee, wenn wir Institutionen schaffen, in denen alle Staaten gleichberechtigt sind, aber eben nicht nur Frankreich als Sieger und das damalige Westdeutschland als Verlierer oder Nachfolgestaat des besiegten Deutschlands, sondern auch die Kleinen und die Großen, also Deutschland und Luxemburg, Frankreich und Belgien. Eine Institution, wo ihr alle in den gleichen Status haben, dann wird nach der Bevölkerung das gewichtet, dann gibt es ein Gericht, dann gibt es ein Parlament und die entscheiden gemeinsame Regeln, aber niemand setzt diese Regeln mit Zwang durch. Jeder Staat setzt sie dann mit seinen eigenen Institutionen, Gerichten, Staatsanwälten, Polizei im Land durch und wenn man dann sieht, wie sich alle daran halten, an die selbstgemachten Regeln, sich selbst unterwerfen, diesem von ihnen geschaffenen System, entstehen zwei Dinge, die unglaublich stark sind, nämlich Vertrauen und die Möglichkeit, Grenzen zu entfernen und damit auch für die Wirtschaft enorme Impulse zu setzen. Also Wohlstand und Vertrauen und das Ende der Angst. Und das ist so gut aufgegangen, diese Rechnung, dass schon in den 70er Jahren Helmut Schmidt im Vorwort für die Memoiren von Jean Monnet schreibt, Krieg ist ja heute undenkbar geworden zwischen Frankreich und Deutschland. Und wenn man mir jetzt sagt, ja, aber die NATO verhindert ja die Kriege, dann muss man nur auf die Geschichte von Griechenland und der Türkei blicken. Die sind beide in der NATO,
ja, ja.
Aber nicht beide in der EU. Und dort gab es ständig Kriegsgefahr und immer wieder Spannungen in den letzten Jahrzehnten. Also es war die EU und dieses Zusammenarbeiten in den Institutionen der ständige tägliche Beweis, wenn man so will, dass sich alle daran halten, der Konflikte undenkbar gemacht hat und allen die Möglichkeit gab, mit dieser Entwarnung das Misstrauen und die Waffen zur Seite zu legen.
Wo wir bei großen Namen sind, also neben Jean Monnet gibt es noch den einen großen Europäer, den kaum jemand kennt, nämlich Robert Schuman, der im Grunde der geistige Vater der Montanunion war, aus der dann später die EU werden sollte. Im Buch schreiben Sie, denn das Bild vom gläubigen Staatsmann der Versöhnung, dem historisches gelang es im Fall Robert Schuman, nur die halbe Geschichte. Es verstellt den Blick auf ein tragisches politisches Leben, wo große Leistungen neben dramatischem Scheitern stehen. Und jetzt kommt's: ein Leben, das Lehren enthält, die für uns heute wichtiger sind denn je. Welche Lehren sind das?
Ja, das ist sehr interessant, weil diese französische sogenannte Vierte Republik, also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine neue Verfassung in Frankreich und mit neuen demokratischen Regeln. Und das war dann die sogenannte Vierte Republik, die aber nur wenige Jahre gehalten hat. 1958 bereits, nach einem angedrohten Militärputsch durch Militärs in Algerien, ist diese Vierte Republik zusammengebrochen. Und da sieht man eine der spannendsten Fragen für die Entstehung dieser europäischen Institutionen. Diese Vierte Republik war außenpolitisch in Europa unglaublich erfolgreich. Also Robert Schuman war 4 Jahre Außenminister, war Premierminister, war Justizminister, also eine der prägenden Gestalten. Er hat die NATO mit angestoßen, die erste europäische Gemeinschaft, Kohle und Stahl, dann 56, 57 waren die Verhandlungen und dann die Unterzeichnung des Römischen Vertrages, auch durch den Premierminister der Vierten Republik in Frankreich, Guy Mollet, der die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft geschaffen hat. Es war die Zeit des Aufschwungs, der Marshallplan. Frankreich hat einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung genommen. Also innenpolitisch, wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch eine Zeit großer Erfolge. Und trotzdem ist diese Vierte Republik gescheitert. Und sie ist gescheitert, weil die Regeln, die man sich im Inneren in Europa gegeben hat, auch ehemalige Feinde gleichberechtigt zu behandeln, auf Gewalt und Drohungen zu verzichten, die hat man nicht angewandt auf die eigenen Kolonien. Und als dort nach dem Zweiten Weltkrieg der Wunsch immer stärker wurde, das koloniale Verhältnis zu reformieren und zu verändern, in Westafrika, in Ostafrika, also Madagaskar, im französischen Indochina, also Vietnam und Kambodscha und natürlich in Nordafrika, in Algerien und Tunesien und Marokko, da hat man sehr, sehr oft einfach auf Gewalt gesetzt. Und diese Gewalt hat dazu geführt, dass man alle Prinzipien, zum Beispiel der Menschenrechtskonvention oder der Genfer Konvention für den Schutz von Zivilbevölkerung, die Robert Schuman unterschrieben hat als Außenminister, die hat man in diesen Kriegen alle zur Seite geschoben. Dort wurde gefoltert, dort wurden Gefangene exekutiert, dort wurde brutal jedes Menschenrecht gebrochen, Menschen wurden zwangsumgesiedelt und am Ende sind alle diese Kriege verloren gegangen. Also diese Art Kriege zu führen, auch mit überwältigender Militärmacht, die man dann am Ende trotzdem verliert und dabei seine eigenen Werte alle geopfert hat, führten fast dazu, dass das europäische Wunder zwischen Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten aufgrund der Krise der Demokratie in Frankreich 1958 wieder zerstört wird. Und es war ja dann zum Teil der Glücksfall, dass ein Charles de Gaulle da war, der eine andere Republik mit einer starken Präsidentschaft, der dann aber auch auf Algerien verzichtet hat, geschaffen hat und der die Demokratie und am Ende trotz seiner Zweifel auch die europäische Integration weitergeführt hat. Und Robert Schuman ist deswegen interessant, weil er als Held der europäischen Integration, als die mutige Person, die den Plan von Jean Monnet durchgeboxt hat, gegen viel Widerstand. Das war keine technokratische Verschwörung in irgendwelchen Hinterzimmern. Das wurde groß diskutiert. Es ging um die Grundlage der Wirtschaft dieser Länder. Kohle war der Hauptenergieträger. Stahl war das Rückgrat jeder Industrialisierung. Und da wo arbeiteten allein in den Kohlegruben der 6 Gründungsmitglieder über 1,5 Millionen Menschen damals. Das war ein eminent politisches Thema. Da hatte er den Mut, diese Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl durchzuboxen, mit dieser Teilung von Gewalt und Macht im Rahmen von rechtlichen Institutionen. Aber in den Kolonien ist in der Zeit, in der er Justizminister war in Algerien, den Soldaten im Grunde genommen eine Erlaubnis gegeben worden, alles zu tun, um den Aufstand niederzuschlagen, bis hin zur Folter. Und dieser Widerspruch, an den sollten wir uns immer erinnern, dass Werte, die wir in Europa durchhalten wollen, verteidigen wollen, leicht in Gefahr geraten, wenn man außerhalb Europas diese Werte nicht mehr verteidigt. Und ich glaube, die Krise der amerikanischen Demokratie hat auch viel mit den ebenfalls sinnlosen und verlorenen Kriegen im Irak und in Afghanistan zu tun. Das hat zurückgeschlagen auf die amerikanische Demokratie und hat Trump auch an die Macht mitgebracht. Ich glaube, wir werden eine große Krise oder sehen schon die große Krise der israelischen Demokratie aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre und auch der enormen Gewalt, die jetzt in Gaza ausgeübt wird. Und ich glaube, die Europäer müssen aufpassen. Die Russen sind in der gleichen Falle mit dem Potenzial, natürlich die Ukraine desaströs zu schädigen, zu zerstören, Menschen zu töten, aber am Ende vor allem ihr eigenes Land zu zerstören und am Ende alles zu verlieren. Also die Lehre für die Europäer ist, Menschenrechte sind keine naive Idee von irgendwelchen Idealisten. Das war die Lehre nach den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges. Und wo man sich nicht an diese Beschränkungen durch Recht und Menschenrechte gehalten hat, hat man dann am Ende auch alle seine Kriege trotzdem verloren.
Liegt es daran, dass derjenige, der sich nicht an die Menschenrechte hält, weil Sie sprachen vorhin davon, dass sich Europa Regeln gegeben hat, die dann in den Nationen auch noch mal ratifiziert, sagen wir heute, wurden, aber alle das Gefühl hatten, wir machen das, wir wollen es auch alle machen und weil wir uns alle daran halten, können wir einander vertrauen. Ist das der erste Schritt der Erosion dieses Vertrauens, wenn sich manche nicht mehr an die Menschenrechte halten?
Natürlich, und das war die Grundidee der Gründer des Europarats. Also 1949, das wird total vergessen. Und diese Personen, ich bin ja oft in Straßburg, der Europarat als Institution ist heute fast vergessen. Vor wenigen Tagen war ich in Paris im Élysée, das ist die Verwaltung vom französischen Präsidenten. Ich will es nicht sagen bei wem, aber bei Beratern des Präsidenten. Und da ging es um Länder, die ja Mitglied des Europarats sind. Und da fiel mir auf, dass in der Diskussion, was man da tun könnte, der Europarat den Franzosen überhaupt nicht eingefallen ist als Institution. Dabei war die Ursprungsidee 1949, dass man gelernt hat, in den 20er und 30er Jahren, wenn Staaten gegen ihre eigenen Bürger Menschenrechte verletzen, dass es dann oft nur eine Frage der Zeit ist, bis sie auch ihre Nachbarn bedrohen. Also aggressive Staaten, die sich nicht mehr an Regeln halten, sind dann oft auch eine Gefahr für ihre Nachbarn. Das war in den letzten Jahrzehnten bei Russland so, das war bei Aserbaidschan so. Und das war eine Warnung. Und dieser Europarat sollte auch ein Frühwarnsystem sein. Heute ist der Europarat aber vergessen. Die Gründer sind vergessen, die 1949 in der ersten Sitzung in Straßburg im August in großen Reden, die man heute noch lesen sollte, die wir auch zitieren, sagen, hätten wir den Europarat in den 20er Jahren gehabt und ernst genommen, dann hätten wir vielleicht anders auf Mussolini reagiert, als er alle oppositionell eingesperrt hat, als ein Abgeordneter des italienischen Parlaments ermordet wurde. Dann hätten wir früher das Warnsignal gehabt. Jetzt muss man sagen, in den letzten Jahrzehnten hat der Europarat bei Russland erneut versagt und hat die enorme Gewalt in Tschetschenien und gegen die eigene Bevölkerung nicht wirklich ernst genommen. Und so gesehen ist der Europarat wahrscheinlich in der größten Gefahr, einfach aufgrund von fehlender Unterstützung, weil ihn immer weniger ernst nehmen. Also Institutionen können ewig existieren, wenn sie niemand in Frage stellt. Aber er wird heute in die Frage gestellt in Großbritannien durch eine Partei, die derzeit in den Umfragen vorne liegt, die in den Umfragen doppelt so viel Zustimmung hat wie die nächsten beiden Parteien. Und das ist die Partei von Nigel Farage. Und der verspricht im Falle des Wahlsieges den Austritt aus der Menschenrechtskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention, das heißt den Austritt auch aus dem Europarat und die Wiedereinführung der Todesstrafe in Großbritannien. Der liegt derzeit vorne auf dem Weg, die nächsten Wahlen zu gewinnen. Wenn Großbritannien aus dem Europarat austritt, wer wird ihn verteidigen? Werden dann andere austreten? Und da erkennt man, wie wichtig es ist, dass Institutionen nicht nur sichtbar sind, sondern auch kämpfen um ihre Werte. Denn ansonsten haben sie in einer Krise niemanden mehr, der für sie bereit ist, für ihr Überleben zu kämpfen. Und ein Ende des Europarats wäre ein Epochenschnitt, der zeigt, dieser europäische Traum auf diese Art ein Frühwarnsystem zu schaffen und auch Menschenrechte in den Staaten durch einen Gerichtshof von außen durchzusetzen, der wäre dann gescheitert. Und das kann in den nächsten 3, 4, 5 Jahren ganz realistisch passieren.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch über eine Figur, die ich gerne noch mal ein bisschen in den Fokus nehmen würde, nämlich Curtis Yarvin. Das ist einer derjenigen, die, naja, eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, die Meinung von Donald Trump, die sich gefühlt ja auch ein bisschen ändert, wie andere ihre Unterwäsche wechseln, aber da auch drauf einzuzahlen. Und zwar ist er jemand, der sehr negativ über Europa spricht, der Europa tatsächlich auch gerne so von innen heraus zerstören möchte. Können Sie da ein bisschen mehr über ihn erzählen?
Ja, also er ist einer dieser Denker, dieser Make America Great Again, MAGA-Bewegung, mit Zugang und Einfluss und viel auch, er hat viele Interviews gegeben, auch in großen amerikanischen Medien, mit Zugang zu den Spitzenpolitikern, die jetzt im Weißen Haus regieren, auch der Vizepräsident. Und er hat 2024 ein Papier geschrieben, das aber hineinpasst in das gesamte Denken vieler dieser MAGA-Theoretiker über die zukünftige Europapolitik, die er Donald Trump empfiehlt. Und wenn man das heute liest, Sie haben es angesprochen, Donald Trump scheint erratisch, aber wenn man ein bisschen zurückdreht und die großen Linien sieht, dann sieht man, er folgt vor allem der Philosophie von Curtis Yarvin schon ziemlich genau. Also Yarvin sagt, das Ziel ist es, die europäischen Institutionen zu schwächen, den Liberalismus in Europa zu besiegen. Dabei wäre Russland, das konservative, autoritäre Russland, ein Verbündeter der Autoritären in den USA. Also wenn in den USA die Demokratie geschwächt werden soll, was Yarvin ja empfiehlt, dann hat diese neue USA mehr mit Russland gemeinsam als mit einer deutschen wirklich liberalen Demokratie oder mit einer Europäischen Union, wo kleine und große Staaten sich unter gemeinsam gemachtes Recht stellen. Yarvin schreibt, die Welt, die wir brauchen, ist eine Welt ohne Verbündete. Also auch die USA sollen sich nicht mehr an Europa ketten. Und es ist eine Welt, in der die nationale Souveränität der höchste Wert ist und in der kleine Staaten, die diese nationale Souveränität nicht selbst verteidigen können, gegen große Nachbarn, die haben dann eben Pech. Die verschwinden dann. Und das ist ja die Welt der 20er, 30er und 40er Jahre, als ganz viele neue kleine Demokratien in Europa, die Balten, die Tschechen, auch Polen, sich am Ende wieder unter der Kontrolle von Großmächten eingegliedert in große Imperien wiedergefunden haben. Also die Europäische Union ist das Gegenmodell zu dieser Sicht, weil die Europäische Union ja zu einem Großteil aus kleinen Staaten besteht, reiche, kleine Demokratien, die alle sicherer sind. Dadurch, dass die großen europäischen Nachbarn Verbündete und eben Alliierte und nicht Feinde sind und die gleichzeitig gemeinsam auch große Gefahren von außen abschrecken können. Und wenn man das auflöst und zerstört, was Yarvin will, weil er sagt, wir brauchen eine Welt, in der die Souveränität der Staaten durch nichts eingeschränkt bleibt. Also er ist da wirklich der Anti-Monet ideologisch. Und natürlich auch in seiner Hinwendung zum autokratischen Regierungsstil. Denn Monet hat gesagt, sein Ziel war es immer, durch die europäische Integration Demokratien abzusichern. Also als Frankreich autokratisch wurde 1940, nach der Niederlage gegen Deutschland, nach 6 Wochen am Beginn des Zweiten Weltkrieges, als Vichy-Frankreich als autokratischer Verbündeter des Dritten Reiches entstanden ist, hat Jean Monnet keine Sekunde gezögert. Er ist sofort aus Frankreich, aus Bordeaux abgereist, nach Großbritannien, und hat dann für die Engländer gearbeitet und für Winston Churchill war er Gesandter beim amerikanischen Präsidenten. Also sein Ziel war, europäische Integration, um die Demokratie in Europa zu retten. Und Curtis Yarvins Ziel ist es, die europäischen Institutionen zu zerstören, weil er auch auf die Demokratien keinen Wert legt.
Okay, damit sind die USA einer der Feinde Europas, aber ein äußerer Feind. Gleichzeitig sind wir locker 500 Millionen Leute hier. Das heißt, wir müssten doch eigentlich in der Lage sein, mit einem solchen äußeren Feind einigermaßen angemessen umzugehen. Was ich viel problematischer finde, sind die inneren Feinde Europas. Wie schützen wir denn dieses politische Wunder vor seinen inneren Feinden?
Also jetzt sind die USA ja noch nicht der Feind Europas, aber
sicher?
Wir haben immer noch, ich meine, sie sind noch in der NATO, wir haben noch gemeinsame Pläne, wir reden und verhandeln, aber im Kongress gibt es immer noch viele, die empört wären, wenn man ihnen sagt, wir sind jetzt Feinde. Aber das Denken von Curtis Yarvin und vor allem das Handeln, und jetzt komme ich auf Ihre Frage der inneren Feinde, die Unterstützung, die aus dieser Administration für Parteien gegeben wird, und zwar ganz offen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn diese Unterstützung ausgebaut wird für Parteien wie die AfD in Deutschland. Die macht diese USA tatsächlich zu einem Feind des integrierten Europas, weil ja eine Partei wie die AfD offen dafür eintritt, die europäischen Institutionen zu zerstören. Also wir haben jetzt, anstatt dass die Amerikaner wie in den letzten Jahrzehnten die europäische Integration gefördert, unterstützt, auch noch in den 90er Jahren tatsächlich vorangetrieben haben. Sie waren sehr stark für die Erweiterung. Sie haben uns auf dem Balkan geholfen, wieder Frieden herzustellen. Anstatt die europäische Integration zu stützen, wird sie jetzt durch Unterstützung von Anti-Integrationsparteien tatsächlich aktiv hintertrieben. Und für ein Land wie Polen oder das Baltikum oder eigentlich alle europäischen Demokratien ist die Unterstützung für eine Partei in Deutschland, die verspricht, raus aus dem Euro, raus aus Schengen, raus aus der EU. Die EU muss sterben, damit Europa leben kann, hat das Björn Höcke formuliert. Aber Alice Weidel erst vor wenigen Wochen in einem Interview hat das ähnlich formuliert. Auch Zweifel an der NATO, man sieht sich als Verbündeten Russlands. Also wie Curtis Yarvin sieht man im konservativen Russland eher einen Freund. Das bedeutet den Zusammenbruch der gesamten europäischen Ordnung. Denn ohne Deutschland als Pfeiler dieser Ordnung in Europa gibt es kein Schengen, gibt es keinen Euro, gibt es auch keine europäische Abschreckung.
Ja, aber was glauben diese Leute denn, was passiert, wenn Russland Hegemonialmacht über Europa wird? Dann werden wir doch nicht im gleichen Wohlstand, in der gleichen Freiheit. Wir werden doch nicht mehr so leben können, wie wir jetzt leben. Was haben diese Leute vor und was setze ich denen entgegen?
Also es ist tatsächlich unglaublich, dass wir nach einer Zeit, in der, und ich beschreibe es ja anhand, ich habe das Buch ja mit meiner Tochter geschrieben, die ist 2000 geboren, und es ist ein netter Zufall, dass die europäische Integration ja 1950 begonnen hat mit der Schumann-Erklärung in Paris für Kohle und Stahl, dass das vor 75 Jahren war. Und dass meine Tochter, wenn sie so alt wird wie meine Tante, die wurde 100, in 75 Jahren noch leben wird. Also wir sind dann sozusagen in der Mitte. Und es ist verrückt, sich vorzustellen, dass das, was der Generation meiner Eltern jetzt 75 Jahre Frieden in Westeuropa garantiert hat, Frieden und Wohlstand, wie es ihn in Europa und in der Welt doch nie irgendwo gegeben hat, dass wir das jetzt leichtfertig aufs Spiel setzen. Aber es passiert. Donald Trump glaubt auch nicht an das Amerika, das er geerbt hat. Er will all das, was in den 40er Jahren oder schon früher unter Franklin Delano Roosevelt in den 30er Jahren an Institutionen im Land entstanden ist, in den 40er Jahren die internationale Ordnung, die Amerika mitgeschaffen hat, mit den UN, mit der NATO, all das will er, und das zeigt er, demolieren. Und Russland will die gesamte Ordnung in Ost-Mitteleuropa revidieren und setzt den Zweifel hinter die bestehenden Grenzen, zeigt seine Bereitschaft, mit Gewalt Grenzen zu verändern. Und in dieser Situation zu sehen, dass in Deutschland in diesem Moment der großen Gefahren, der vielleicht größten Gefahren für das liberale europäische Projekt des Wohlstands und der Demokratie, eine Mehrheit sagt, sie wären bereit, eine Partei zu wählen, die all das abwickeln. Und in Großbritannien eine Mehrheit sagt, sie wählen jemanden wie Farage, der mit einer absoluten Mehrheit im Unterhaus alles abbrechen könnte und das Vereinigte Königreich als 51. Bundesstaat an die Seite von Trump führen würde. Und in Frankreich eine enorme politische Krise dazu führt, dass wir vielleicht auch eine zutiefst europaskeptische Präsidentin oder Präsidenten und Regierung haben könnten in naher Zukunft. Dass wir in diesem Moment uns zerlegen in Europa, wo wir eigentlich das, was wir haben, verteidigen müssen, das hat viel damit zu tun, wie die Wahrnehmung auf dieses Europa besteht. Also, dass wir nicht erkennen, dass es ein Wunder ist, das zusammenbrechen kann, wie es zusammenbrechen kann. Und dass Parteien, die das versprechen, natürlich nur eines am Ende leisten können, nämlich die Demokratie zu schädigen und den Wohlstand zu zerstören. Die Vorstellung, Deutschland wäre wohlhabender, wenn es eine Partei wählt, die auch nur Zweifel an der europäischen Integration und am Binnenmarkt aufwirft, ist absurd.
Aber es funktioniert.
Ja, wir hätten dann sehr, sehr schnell Beziehungen zwischen europäischen Ländern, die zumindest so misstrauisch wären. Also die Dänen und Belgier und Luxemburger und Polen würden auf Deutschland dann sofort zumindest so misstrauisch blicken, wie heute die Kanadier auf die Vereinigten Staaten. Warum funktioniert es? Das ist das letzte Kapitel unseres Buches. Weil diese identitären Parteien im Grunde genommen ein Versprechen machen. Und das Versprechen kennen wir. Und das ist das Versprechen, zu sagen, es gibt für alle Probleme, die wir haben, natürlich, es gibt den Verrat der Eliten, die nicht gut regieren, die inkompetent sind, aber diese Eliten sind vor allem deswegen Verräter, weil sie in den letzten Jahrzehnten und vor allem in den letzten 10 Jahren Europa geöffnet haben für eine feindselige Gruppe von anderen, von Nicht-Europäern. Und diese Gruppe sind die Muslime. Also der emotionale Motor hinter den radikalen Bewegungen bei der AfD ist, dass es in Deutschland 1950 keine Muslime gab und jetzt 6-7% der Bevölkerung Muslime sind. Und in den letzten 10 Jahren ungefähr 1 Million syrische Flüchtlinge Muslime Schutz erhielten, noch einmal ein paar hunderttausend afghanische Flüchtlinge, dass es neben den Muslimen, die in den 60er Jahren kamen, vor allem die Türken und in den 90er Jahren, vor allem Bosnier und Kosovaren, dass es jetzt auch Syrer und Afghanen gibt. Und das Versprechen, diese Gruppe, die in den sozialen Medien, aber auch in Büchern, Publikationen und Filmen seit 10 Jahren intensiv als Gefahr für, ja, wie sagt Höcke, den Volkstod.
Der große Austausch.
Ja, der Bevölkerungsaustausch ist die Verschwörungstheorie, dass die Eliten das mit Absicht machen. Und das Endergebnis ist, dass sich das Deutsche, Französische und andere Völker auflösen wie ein Stück Zucker im Tee, so sagt Höcke immer. Und dass man das als Verrat...
Das ist doch idiotisch.
Ja, das sagen Sie. Das sagen Sie. Aber das Problem ist, wenn Parteien auf 25, 28... In Österreich ist die FPÖ als identitäre Partei heute in den Umfragen bei 37%. Das ist ein reiches Land.
Gott.
Und wie gesagt, wir stehen vor einer Möglichkeit, dass in den nächsten 5 Jahren in Frankreich, Großbritannien, Österreich und Deutschland, und ich könnte noch andere Länder aufzählen, Parteien, die aus Angst vor einer Minderheit, die aktiv geschürt wird und in den USA in den letzten Wochen, ich nehme eine Veränderung wahr, die Dinge radikalisieren sich dort dramatisch. Charlie Kirk, der ermordet wurde vor wenigen Tagen, der jetzt als Märtyrer der MAGA-Bewegung rauf und runter zitiert wird als Prophet. Charlie Kirk hat vor wenigen Wochen noch gesagt, der Islam hat keinen Platz in Amerika. Der islamische oder muslimische Bürgermeisterkandidat in New York, der die Chance hat, aufgrund der Wähler in New York Bürgermeister zu werden, Mamdani, er hat gesagt, diese Personen müssen unser Land verlassen. Mamdani ist amerikanischer Staatsbürger. Also es geht hier um ein Projekt, Menschen nach ihrer Religion, ethnischen Zugehörigkeit in großer Zahl zu vertreiben. Das Stichwort Remigration. Und jetzt vielleicht der letzte Punkt in unserem Buch. Ich beschreibe das ja anhand der Gedanken eines Freundes von mir, Peter Pulzer. Der war ein Wiener, ist geboren 1929, war 4 Jahre alt, als in Wien damals die Demokratie einfach über Nacht ausgehebelt wurde. Dann gab es einen autokratischen Staat, der wie Donald Trump per Dekret alle Rechte über ein Jahr hinweg einfach abgeschafft hat, der dann 1943 in einem kurzen Bürgerkrieg in einer Woche auch bewaffneten Widerstand niedergeschlagen hat. Und dann war Österreich eine faschistische Diktatur. Und 4 Jahre später kam dann der Anschluss mit dem Einmarsch der Truppen des Dritten Reiches.
Und Peter war aus einer jüdischen Familie und es begann sofort der Terror gegen die Juden mit dem Ziel, in einer Stadt wie Wien, in der es in den 1850er Jahren keine Juden gab. Also da gab es 100 jüdische Familien, weil sie nicht sich dort ansiedeln durften. In der es aber 1938 über 200.000 Juden gab. Das Ziel dieser Politik war, ab 1938 durch Terror diese jüdische Bevölkerung zu vertreiben. Und diese Parallele, Peter ging dann nach London, es gelang der Familie zu fliehen 1939. Er ging nach London, er wurde Professor für Politik. Er war mein Professor an der Uni. Ich erinnere mich an seine Vorlesungen und ich habe ihn dann später eingeladen, als ich dann selbst organisiert habe, Seminare in der Ukraine 1994 in Tschernowitz, einer anderen alten österreichischen, sehr stark jüdisch geprägten Stadt. Und da kam er dann und er hat viel darüber nachgedacht und viel darüber geschrieben, wie sowas möglich war. Und er fand den Schlüssel in den jahrzehntelangen intellektuellen Bestrebungen, eine Gruppe, die Juden, den Antisemitismus im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert für alle Übel verantwortlich zu machen. Also es waren die Denker, es war der Kampf der Ideen, es waren die Mythen, es waren die Intellektuellen, die den Sprengstoff bereitgestellt haben. Und er sagt, die Nazis, Nationalsozialisten hatten dann gar keine neuen Ideen. Die hatten dann nur den Willen und die Gewaltbereitschaft, das brutal umzusetzen, was vorgedacht wurde. Und ehrlich gesagt, lesen Sie mal, was in den letzten Jahren von Intellektuellen, vor allem in rechten Kreisen, übersetzt wurde an Romanen, rechtsextremer Literatur. Das Institut von Götz Kubitschek organisiert Seminare seit 10 Jahren, wo diese Bücher diskutiert werden. Sein Verlag übersetzt diese rechtsradikale Literatur aus Frankreich. Und Götz Kubitschek arbeitet dabei eng mit der AfD zusammen, also mit den Radikalsten in der AfD. Und heute, 10 Jahre nachdem dieser intellektuelle Aufwand begann, groß, mit großem Nachdruck, steht die AfD in Thüringen und Sachsen-Anhalt davor, die absolute Mehrheit zu gewinnen. Ja.
Jetzt, was Sie gerade sagen, ist ja die Pfeife des Rattenfängers, nenne ich es jetzt mal, ja, hinter der dann alle herlaufen, ist im Grunde die Erzählung, die Muslime sind böse oder die sind eine Gefahr für Europa. Das bedeutet ja, dass alle die Demokratie und Europa retten wollen, sich dieser Erzählung radikal verweigern müssten und immer wieder aufzeigen müssten, es stimmt nicht, das ist die Wiederholung der Geschichte und so weiter. Was ich aber sehe, ist, dass bei jedem kleinen Anschlag, sei es Mannheim, sei es Aschaffenburg im letzten Jahr, dann war auch Wahlkampf, das wird sofort genommen, auch von den konservativen Parteien bis zur SPD teilweise, Nancy Faeser, die da auch aufgesprungen ist, und genutzt, um eben genau diese Stimmung auch weiter anzuheizen. Wir müssen die Ausreisen aus Afghanistan stoppen und so weiter. Das heißt, die Konservativen bespielen das Narrativ mit, als Trittbrettfahrer oder warum auch immer. Sind Sie nicht letztendlich dann mitverantwortlich dafür, wenn es doch vor die Hunde geht?
Ich glaube, man muss hier wirklich zwischen zwei Dingen unterscheiden. Und tatsächlich ist eines der großen Probleme, dass dieser Diskurs, und Sie haben das angesprochen anhand von Afghanen und auch Syrern, dass dadurch Deutschland jetzt, wie das Donald Trump vor den Vereinten Nationen gesagt hat, zur Hölle geht, also dass das Land schlimmer und gefährlicher und unregierbarer wird denn je zuvor und dass das größte Versagen, der große Verrat oder das Scheitern der letzten Jahre das war, dass man hier Flüchtlinge aufgenommen hat. Dieser Diskurs, dem geben auch viele nach, die bis vor kurzem noch gedacht haben oder gesagt haben, sie würden nie die AfD wählen und die jetzt in die Versuchung kommen zu sagen, okay, die AfD ist zwar gegen die EU und sie ist für Putin und sie ist gegen Europa und sie ist damit eigentlich gegen das vitale Interesse eines Deutschlands, das ja so, wie es heute im Westen verankert, ja auch ein Ergebnis der Politik Konrad Adenauers war, also eines Christdemokraten in den 50er Jahren, dass die AfD ist eigentlich die Anti-Adenauer-Partei, so wie Donald Trump, die Anti-Truman- oder Anti-Roosevelt-Partei ist, die aber trotzdem sagen, ja, aber angesichts dieser Angst, die wir jetzt haben, von Muslimen oder die Bevölkerung zu haben scheint, geben wir ihr vielleicht doch eine Chance. Das ist die eine große Gefahr. Die ist enorm und das Ziel der AfD ist ja sehr klar, die sagt sehr offen, ist es, die CDU zu zerstören. Die will die Partei spalten. Also ein Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, Ministerpräsident des größten, bevölkerungsreichsten Bundeslandes, hat ja die AfD als Nazi-Partei bezeichnet. Und mit einer Nazi-Partei kann man nicht kooperieren. In keiner Form. Die Frage ist nur, was folgt daraus? Und andere, vor allem in den neuen Bundesländern, aber eben nicht mehr nur, sagen ja, eigentlich gibt es da so eine sogenannte bürgerliche Mehrheit mit der AfD. Das Problem ist, an der AfD ist so viel bürgerlich wie an den Nationalsozialisten. Sie wollen das System zerstören. Ich sage nicht, dass die AfD Nationalsozialisten sind. Ich sage, was sie zerstören wollen, ist ein System der Einbindung Deutschlands in Institutionen und der Gewaltentrennung im Inneren, das in den späten 40er Jahren entstanden ist. Und hier ist jetzt die Frage, wie reagiert man darauf? Und ich glaube, man muss sehr klar die Linien ziehen. Man muss auch eigentlich sagen, wir haben Instrumente in unserem Staat, uns zu wehren. Gleichzeitig aber wäre es gefährlich, und jetzt komme ich auf das, was Sie angesprochen haben mit Abschiebungen oder mit Nancy Faeser. Wir brauchen auch mehr Realismus bei denen, die diese Systeme halten wollen. Ein Kontrollverlust, wo die Bevölkerung das Gefühl hat, und ich sage nicht, dass Kontrollverlust entsteht durch die Aufnahme von Flüchtlingen. Kontrollverlust entsteht durch das Gefühl, der Staat kontrolliert nicht mehr, in welcher Zahl wie viele Menschen kommen und dann bleiben, auch wenn sie gar kein Recht haben, weil sie am Ende vielleicht gar keinen Schutz bekommen, oder sie bleiben, auch wenn sie Verbrechen begehen. Kontrollverlust tötet Empathie. Und zwar nicht in Deutschland, sondern in jeder Demokratie weltweit, die ich studiert habe. Also in den USA war der Kontrollverlust an der Grenze zu Mexiko unter Joe Biden wahrscheinlich der Hauptgrund für die Rückkehr von Donald Trump. Und die Frage ist jetzt für die Politik, kann man den in Umfragen ja ganz stark formulierten Wunsch, die Zeit, ARD, die ganzen Umfragen der öffentlichen rechtlichen Sender im letzten Jahr zeigen, 70-80% der Deutschen wollten eine andere Migrations- oder Asylpolitik mit mehr Kontrolle. Die Voraussetzung und die Herausforderung für die Mitte der Gesellschaft ist zu sagen, wir können irreguläre Migration kontrollieren, wir können ausreisepflichtige Straftäter auch abschieben, aber ohne Verletzung der Menschenrechte. Exakt. Die klare Linie muss sein, wir sind die, die nicht Recht brechen. Wir sind die, die nicht die Menschenwürde verletzen. Und das bedeutet Einschränkungen, aber wir haben trotzdem eine Strategie. Und jetzt komme ich zurück zu dem größten Coup von Viktor Orban und der AfD und dem größten Fehler heute, der mancher in der Union in Deutschland. Das war das Ziel von Angela Merkel. Sie hat gesagt, ich will auch die irreguläre Migration reduzieren. Das sagte sie schon im Oktober 2015. Sie sagte es wieder beim Karlsruher Parteitag der CDU, bekam 9 Minuten Applaus, stehenden Applaus beim Parteitag in Karlsruhe. Ich glaube, es war Dezember 2015. Sie sagte, ich will irreguläre Migration auch reduzieren, aber sie sagte auch, die deutsche DNA, die deutsche moderne Kultur ist auch der Artikel 1 des Grundgesetzes, die Menschenwürde ist unantastbar. Und Europa Recht gilt natürlich auch, weil Europa ist für Deutschland die Grundlage seines Erfolgs. Und da müssen wir hin zurück. Angela Merkel hat die Zahl der irregulär nach Deutschland kommenden drastisch reduziert. Zwischen 2016 und 2019 sind die Zahlen auf 20% gefallen. 2019 war das große Thema in Deutschland nicht mehr Migration, sondern es war der Klimawandel, Fridays for Future. Der bayerische CSU-Innenminister sagte damals, wir haben eigentlich die Situation wieder unter Kontrolle. Und dann ist sie ein zweites Mal ab 2021 außer Kontrolle geraten. Die Zahlen für Asyl sind drastisch gestiegen. Dazu kamen dann die Flüchtlinge aus der Ukraine. Und das hat dann den Rechtspopulisten enorm genützt. Daher ist die Herausforderung eine doppelte. Eine klare Abgrenzung zu denen, die die Menschenwürde in Frage stellen und die darüber nachdenken, Menschen nach ethnischen Kriterien zu beurteilen, auszusieben, ja zu vertreiben. Aber gleichzeitig auch eine klare Politik, die sagt, also ein Afghane, der nicht Schutz braucht und Straftaten begeht, den kann man rechtlich, auch menschenrechtlich, darf man abschieben. Und wir wollen auch Kontrolle haben, aber die rote Linie ist die Menschenwürde. Also eigentlich geht es darum, die Menschenrechtskonvention, die Folterkonvention, die Kinderrechtskonvention, die Europäische Menschenrechtscharta und die Flüchtlingskonvention, die alle in den letzten Jahrzehnten das Fundament unserer Demokratien sind und unserer Werte, die zu bewahren und zu zeigen, dass diese uns nicht daran hindern, eine Migrationspolitik zu machen, die die Mehrheit der Bevölkerung gut findet, die aber niemals darin bestehen kann, zurückzukehren zu den grauenhaften Politiken der ethnischen Säuberungen und der Verteufelung von ganzen Gruppen, die wir leider in der europäischen Geschichte, auch in den 90ern am Balkan, immer wieder aufs Neue erlebt haben. Und immer endete es im absoluten Desaster mit Verbrechen und desaströs für alle.
Das, was Sie da sagen, Kontrolle zurückgewinnen, gleichzeitig internationales Recht einhalten, gelingt das der aktuellen Bundesregierung 2025, der Regierung Merz?
Also die Regierung Merz war so nahe daran, mit dem Grundsatzprogramm der CDU und auch mit den Diskussionen innerhalb der SPD in den letzten 1,5 Jahren eine Politik zu definieren, die die Politik von Angela Merkel der Kontrolle verstetigt hätte. Also zu sagen, wir setzen auf sichere Drittstaatsabkommen. Also der Unterschied zwischen einem Abkommen mit Libyen, wo keine Menschenrechte geachtet werden, in Libyen natürlich, und einem sicheren Drittstaatsabkommen ist, dass ein sicheres Drittstaatsabkommen im Flüchtlingsrecht, im europäischen Recht ja schon lange existiert, dass da die Standards definiert sind, dass da Gerichte auch darauf schauen, dass die Standards erfüllt sind. Aber sichere Drittstaatsabkommen zur Reduzierung der irregulären Migration und dafür stattdessen eine geordnete Aufnahme auch von Leuten, die Schutz brauchen, das steht alles im CDU-Grundsatzprogramm. Das ist allerdings nicht das, was wir derzeit an den deutschen Binnengrenzen sehen, wo der Versuch gemacht wird zu suggerieren, und der Versuch wird scheitern. Das ist das Problem, dass man die Zahl der Asylanträge in Deutschland reduzieren kann durch Kontrollen an der Grenze zu Polen oder Österreich. Das bricht EU-Recht. Es wird nicht funktionieren, weil dazu bräuchte man den Schutzwall rund um Deutschland, den die AfD fordert und den in der Union natürlich zum Glück niemand will. Also was wir derzeit machen ist, es ist keine menschenrechtswidrige Politik. Es ist nicht eine Verletzung von Menschenrechten zu sagen, Leute sollen bitte in Österreich bleiben. Es ist eine ineffektive Politik, die nicht funktioniert. Es ist eine europarechtswidrige Politik, die vom Europäischen Gerichtshof über kurz oder lang verboten wird.
Moment, das würde ja bedeuten, dass die Regierung Merz einer der inneren Feinde Europas wäre.
Nein. Die Regierung Merz... Die Regierung, also die Regierung Merz, die große Koalition, die Justizministerin ist von der SPD, der Kanzler ist von der CDU, der Innenminister ist von der CSU, macht einen Fehler. Sie weiß, dass sie sich an einen europäischen Gerichtsentschluss halten wird müssen. Daher macht sie jetzt eine Politik an den Binnengrenzen, die gar nicht funktionieren kann.
Okay.
Und die AfD macht sich darüber lustig. In einer vor kurzem erst wieder im Bundestag, wenn sie dann sagt, seit den Zurückweisungen an der Binnengrenze sind genau 2% derjenigen, die seitdem in Deutschland einen Asylantrag stellen, kurz mal zurückgewiesen worden. Das stimmt, die Politik scheitert. Sie scheitert aber auch deswegen, weil die Regierung natürlich weiß, wenn sie viele Menschen zurückweist, die werden alle klagen, dann wird innerhalb von sehr kurzer Zeit klar sein, die Politik ist rechtswidrig und dann muss sie damit aufhören. Und das Fatale ist, wir müssen eigentlich als Demokraten alle wollen, dass die Parteien der Mitte bei dem Thema Migration Lösungen finden, die die Unterstützung für rechtsradikale Parteien untergraben. Lösungen, die aber natürlich rechtskonform und menschenrechtskonform sein müssen. Und je schneller die Regierung in diese Richtung geht, und daher geben meine Kollegen und ich, dürfen wir alle nicht aufgeben. Es hängt sehr, sehr viel daran. Also Robin Alexander, der Journalist, hat ein Buch geschrieben, Letzte Chance. Und ich glaube, das ist keine Übertreibung, dass diese Regierung jetzt einen Erfolg haben muss, Europa nach außen zu stärken, Europa zusammenzuhalten in den Zeiten des Drucks von Russland und Trump, aber auch Europa nach innen so zu stärken, durch eine humane, aber effektive Politik bei Migration, die den rechtsradikalen, gefährlichen Feinden von innen die dazu führt, dass sie nicht die Wahlen gewinnen. Und all das müsste diese Regierung machen. Und da ist das Migrationsthema eines der wichtigen. Und da ist derzeit der Kurs in diesem Moment nicht der richtige. Und ich sage das allen, wenn sie mich treffen, Ministern und Abgeordneten in den Parteien, nämlich aus dem Wunsch heraus, wir brauchen einen Erfolg der Mitte, um der Bevölkerung zu zeigen, dass das, was sie fürchtet, ohne das Opfern unserer Grundwerte erreichbar ist und gleichzeitig immer aufzuzeigen, was droht, wenn die Feinde dieses Projekts die Hebel der Macht in die Hand bekommen, wie Donald Trump heute in den USA.
Mhm. Lässt sich natürlich schwer im Bierzelt auf der Bühne vermitteln. Ne?
Aber was ich daran so erstaunlich finde, ist, dass trotzdem die Ängste den Kurs bestimmen. Ich hatte in den 90er Jahren als Jugendlicher oft das Gefühl, dass nicht die Ängste unseren Kurs bestimmt haben, sondern unsere Visionen und so dieses Gefühl von, also wenn ich in die USA zum Beispiel geschaut habe, war das für mich ein Leuchtturm. Das war so ein Land der Freiheit und der Demokratie und Melting Pot, haben wir in der Schule gelernt. Ist es nicht auch etwas, was fehlt? Also dass wir in Europa ja eigentlich der Leuchtturm sein könnten. Als ich die erste Hälfte Ihres Buches gelesen habe, hatte ich das Gefühl, wow, also was, wie Sie ja auch gesagt haben, was für ein Wunder ist das eigentlich? Müssten wir das nicht auch gleichzeitig noch viel mehr vermitteln, wie fantastisch es eigentlich ist? Weil das scheint ja auch vergessen worden zu sein.
Absolut. Also erstens müssen wir uns klar werden, dass diejenigen, die diese europäischen Institutionen, diese Pfeiler, Europäische Gemeinschaft, NATO und Europarat, Menschenrechtskonvention geschaffen haben, waren keine jungen Idealisten. Das waren Leute, die unglaubliche Tragödien erlebt haben. Jean Monnet in zwei Weltkriegen aktiv, der Belgier Paul-Henri Spaak im Ersten Weltkrieg, deutscher Kriegsgefangener in Nordrhein-Westfalen, im Zweiten Weltkrieg, er war Außenminister, dann ist er geflohen, als sein Land besetzt wurde. Spektakuläre Flucht nach Großbritannien. Ein Altiero Spinelli, der später Kommissar war und im Europaparlament war, war über 15 Jahre, ich glaube 18 Jahre Gefangener von Mussolini. Die Gründerväter oder die Gründer dieses Europas hatten erlebt, was die Alternative ist. Und einer meiner Lieblingshelden in dem Buch war ein Niederländer, der sehr, sehr lange mit Jean Monnet gearbeitet hat, Max Kohnstamm, der von den Deutschen in ein Lager gesteckt wurde. Er war Halbjude, er war in einem Lager in den Niederlanden. Er hat viele Jahre überlebt, kam dann raus und hatte immer gesagt, seine Lehre war, wie gefährlich es ist, wenn das Recht zusammenbricht. Und wenn wir uns dann ansehen, das heutige Europa, was wir jetzt haben, ich nehme mal nur einen Punkt, die Sicherheit. In den letzten Jahrzehnten, wie viele Deutsche, Österreicher, Italiener sind einen gewaltsamen Tod gestorben? Also wir waren kaum in Kriege verwickelt. Also es gab, die Bundeswehr war in Afghanistan, aber es gab keine großen Kriege in den letzten Jahrzehnten. Es gibt kaum noch Morde im Vergleich zur Vergangenheit. Die Zahl der Morde in Deutschland ist weniger als die Hälfte der Zahl 1993, 94, 95. Also Deutschland ist so sicher, dass man nicht einen gewaltsamen Tod stirbt, wie noch nie in seiner Geschichte. Obwohl die Bevölkerung seit 1994 in Deutschland um 7 Millionen gestiegen ist und 5 Millionen mehr Ausländer im Land leben, gibt es einfach viel weniger tödliche Gewalt in diesem Land. Wir leben länger als je zuvor. Wir haben ein soziales Netz mit allen Spannungen, mit allen Schwierigkeiten. Und natürlich, hier wird man dann mal was sparen müssen, weil wir älter werden, weil man dort mehr Geld für etwas anderes braucht. Diese Reformen sind aber im Rahmen eines Systems, das uns einen Standard und eine Sicherheit gibt, von dem andere Regionen der Welt und andere unserer Vorfahren nur träumen konnten. Und trotzdem sehen wir es nicht. Wir haben die Chance, dieses Europa zu erweitern. Dass andere Länder, die größte Niederlage politisch der letzten Jahrzehnte war, dass die Ukraine nicht auch nach ihrer Orangen Revolution 2004, 2005 so behandelt wurde, wie Kroatien eine Beitrittsperspektive hatte. Ich glaube, wenn die Ukraine 2013 wie Kroatien der EU beigetreten wäre, dann hätte sich Putin nicht getraut, das Land so anzugreifen, wie er es dann tat. Wir haben die Herausforderung auf dem Balkan. Wir können also dieses Konzept Friede durch Integration zu erweitern und wenn wir dann auch noch eine europäische Möglichkeit der Abschreckung, die nicht mehr von den USA abhängig ist, gegenüber einem noch aggressiven Russland aufbauen, in der Hoffnung, dass ja irgendwann, warum sollte nicht auch in Russland eine Veränderung passieren, wie in so vielen autokratischen Staaten, dass irgendwann auch Russland nicht mehr eine Gefahr darstellt, dann hätte Europa als Kontinent der Demokratien mit dem größten, einem der größten Märkte, mit den Regeln, die wir haben, mit den Sozialstaaten, die wir haben, ein enormes Potenzial, Menschen aus aller Welt mit Talenten anzulocken und im Rahmen der Möglichkeiten, die wir dann haben, diesen europäischen Traum, dieses europäische Wunder fortzuführen. All das ist möglich und am Ende enden wir ja auch mit dem Bild des Kontinents der Hoffnung. Die Idee, dass Europa ein Kontinent wird, in dem zwischen immer mehr Staaten Krieg undenkbar wird. Wenn wir nur die Lehren der Gründerväter beherzigen und jetzt agieren und diese Institutionen jetzt erneuern, diese Idee sollte uns leiten und uns auch Mut machen. Und Mut kriegt man durch Geschichten. Und ich glaube, eines der großen Versagen der letzten Jahrzehnte war, wir haben über Europa geredet, als ginge es nur noch hier 1% mehr Wachstum, dort etwas mehr Einfluss. Es gab unrealistische Träume von europäischer Großmacht. Gerade auch in Frankreich, in den alten Kolonialstaaten wurde geträumt, Europa wird dann eine Macht. Das wollen weder ihr noch Esten, noch Finnen, noch Österreicher, noch wirklich die Spanier oder die meisten Deutschen. Es gab keine wirkliche Diskussion darüber, was Europa erreicht hat, wo dieses Wunder eine Achillesferse hat, wo es verwundbar ist. Man hat die Feinde nicht mehr wahrgenommen, darüber haben wir schon gesprochen. Und man hatte auch keine Vision mehr, dass man dieses Wunder durch etwa die Erweiterung der Europäischen Union in den nächsten 10 Jahren noch vergrößern und verstärken kann. Denn dass Deutschland heute mehr nach Polen exportieren kann und exportiert als nach China, ist natürlich das Ergebnis der unglaublich erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung der polnischen Demokratie nach der EU-Erweiterung. Und das ist auch Teil des Wunders. Alle profitieren davon, dass wir hier die Grenzen zwischen unseren Staaten durchlässig gemacht und dann unsichtbar gemacht haben. Und so wurden auch die Konflikte eben undenkbar.
Gerald Knaus, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch und ich danke Ihnen, dass Sie das Buch schon gelesen haben.
Das war Gerald Knaus, Co-Autor des Buches »Welches Europa brauchen wir?« Ein Buch, das, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir sehr, sehr gern gelesen haben und das wir euch allen ans Herz legen. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.